Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute erfahren wir, wer im großen Finale der Goldenen Schindel gegen Fähre antreten wird. Hallo und schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast üblicherweise alle 2 Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute sind wir jetzt schon langsam relativ nah am Ende dieser Bonusreihe. Hier findet ja jetzt seit einigen Freitagen das Quiz Die Goldene Schindel 2022 an. Das größte und beste und sowieso deutschsprachige GeschichtspodcasterInnen-Quiz in diesem Jahr. Behaupten wir zumindest immer. Ja, und heute ist eben das 2. Halbfinale dran. Das heißt, wir werden heute herausfinden in diesem vorletzten Duell, wer denn im Finale nächste Woche gegen Fähre antreten darf oder vielleicht auch muss. Es stehen sich dafür gegenüber Günther vom Podcast Anno Mundi und Flo von Historia Universalis und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, dann herzlich willkommen alle da draußen, die heute live zuschauen und natürlich auch später dann im Podcast. Heute sind wir im 2. und logischerweise letzten Semifinale. Ich glaube, das ist dafür steht das halb. Und wir werden rausfinden, wer im großen Finale, wann auch immer das stattfindet, das werden wir auch noch erfahren, gegen Fähre antreten darf, um den großen Preis der Goldenen Schindel 2022.
Und dem, lieber Ralf, dem...
Entschuldigung, selbstverständlich, dem größten, besten und einzigen Geschichtspodcast-Quiz, das wir kennen, zumindest in diesem Jahr. Hoffen wir.
In diesem Monat.
Ja, das Jahr ist noch jung. Wir wollen mal nicht zu viel versprechen, aber ich sag mal, heute Abend habt ihr nichts Besseres zu tun und das genügt uns. Heute haben wir konsequenterweise 2 Teilnehmer, die um diesen Aufstieg ins Finale kämpfen werden und ich mach's einfach mal wieder in der Reihenfolge, wie ich sehe. Das ist jetzt reiner Zufall. Wir haben zum einen den Günther. Hallo Günther.
Ein Servus aus Wien.
Und wer schon länger zugeschaut hat, kennt ihr eigentlich beide schon, aber Günther ist vor allem bekannt vom Podcast Anno Mundi. Und gegen ihn tritt an, für Historia Universalis, es ist eine Überraschung für uns alle, der Flo.
Warum? Hallo?
Nicht du. Ich weiß nur von Elias, nicht nur von Elias, dass es ja eine Tradition bei Historia Universalis gibt, nicht aufzusteigen. Hat nichts mit dir zu tun.
Hat mich auch das letzte Mal überrascht, ja, Tatsache.
Wir sind alle noch im Schock, aber schön, dass du hier bist. Und damit würde ich sagen, Elias, führ uns doch erneut mal ein. Es ist ja schon wieder eine Weile her. Wie funktioniert das alles hier?
Also nachdem wir hier, würde ich sagen, der Rainer ein bisschen kurz gekommen ist, der Rainer Zufall, der hat keinen eigenen Podcast, würde ich sagen, die Regeln. Nochmal ganz kurz in der Schnellvariante. Also, wir spielen 5 Kategorien auf 5 Schwierigkeitsstufen, von leicht bis schwer, je nachdem. Es gibt dann die 100, 200, 300, 400 und 500 Punkte Anzahl, die dann nach der Hälfte der Fragen verdoppelt wird. Es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel die Kategorie Fakt oder Fiktion als allererstes, wo man erkennen muss, was Fakt oder Fiktion ist eben. Nein. Ansonsten gibt ja, krass, oder?
Ist komplex.
Ja. Bei Zahlen. Ja, bei Zahlen geht es um Zahlen, die man erkennen, wissen sollen, könnte. Da gibt es die Pi mal Daumen 10% Regel. Das heißt, wenn Ralf und ich einen guten Tag haben, gibt es da so ungefähr 10% Treffer.
Und ich warne euch vor, ich habe einen Scheißtag.
Ich bin hundemüde, ich will auch hier schnell durchkommen. Nee. Also heute nur 9%. Also wenn ihr 10% dran seid, beziehungsweise wenn wir denken, dass das 10% ist, dann kriegt ihr das trotzdem. Wer oder was bin ich? Ganz einfach, ihr bekommt ein paar Fakten vorgelesen. Ihr müsst dann erkennen, um wen es sich da handelt. Namens und Schall und Rauch. Ihr werdet Aussagen hören zu gewissen Personen oder Dingen und sie erkennen, also im Grunde genommen, wie wer bin ich, nur eine Aussage. Bei wer oder was bin ich gibt es verschiedene Fakten. Und diverses ist die berühmte Resterampe. Nach der Hälfte der gespielten Fragen wird verdoppelt. Wer am Schluss am meisten Punkte hat, gewonnen. Es gibt auch Minuspunkte und Für heute Abend hat jeder von euch einmal den Publikum-Spam. Das heißt, ihr miept, weil das ist das offizielle Signal, dass ihr antworten wollt. Miep hat sich so etabliert, nachdem es Günther eingeführt hat.
Du warst das, na danke.
In meiner Erinnerung war es Elster, tatsächlich Günther. Krass. Ein Legacy.
In meiner Erinnerung war es Günther.
Ja, du, meine Erinnerung ist nicht zu trauen, ich glaub dir da.
Ja, meine auch nicht, das ist das Problem.
Günther ist anwesend, sagen wir es mal Günther.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube auch, dass Elster vor mir das gemacht hat, aber.
Damit darfst du wissenschaftlich entscheiden, wer der beiden heute anfangen darf, und alle anderen Fragen, wenn Leute neu sind, werden sich sehr schnell klären, habe ich das Gefühl.
Ja, ich habe hochwissenschaftlich und komplex ausgewählt, dass Flo anfängt.
Tja, Flo. Was darf es denn sein an Kategorie und Punkten?
Ah, C5 war ein anderes Spiel, gell? Ja, dann fangen wir doch an bei, fangen wir ganz einfach ganz oben links für 100 an. Fakt oder Fiktion für 100.
Nord- und Südkorea befinden sich noch heute offiziell im Kriegszustand.
Miep.
Das war Günther.
Ich sag Fakt.
Günther sagt Fakt, und das ist Fakt, sind 100 Punkte für Günther. Und dadurch, dass du geantwortet hast korrekt, ist für dich die nächste Frage offen.
Bleiben wir bei dieser Kategorie, nehmen wir Fakt oder Fiktion 300.
Fakt oder Fiktion für 300. Karl der V. war im 16. Jahrhundert der reichste Mann der Welt. Fakt oder Fiktion?
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Was wir gerade eben noch nicht gesagt haben, wenn ihr euch unsicher seid und keine antwortet, übergeben wir das noch in den Chat. Das heißt, ihr dürft an Ralf für die Hälfte der Punkte Tipp abgeben. Ja. Das wäre in dem Fall dann 150 Punkte.
Das wäre bei Fakt oder Fiktion 50-50 Chance. Echt das erste Mal, dass es geschieht, glaube ich. Aber ja.
Miep.
Günther traut sich.
Ich riskiere es, ich habe keine Ahnung, aber ich sag Fakt.
Elias.
Ja, die Frage kam von dir, beziehungsweise die Aussage, aber ich habe hier Fiktion stehen.
Ja, es ist Fiktion. Ich kann euch jetzt nicht nennen, wer der reichste Mann im 16. Jahrhundert war, ob man das überhaupt weiß, aber Karl V. war es einfach nicht. Also das ging sie nicht.
Wenn zu der Zeit die Fugger die kaiserliche Wahl finanzieren,
ja,
dann ist der Kaiser mit Sicherheit nicht der reichste Mann.
Ja, Fugger wäre ein heißer Kandidat, aber kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht bestätigen. Auf jeden Fall, ja.
Ja, das Problem ist, dass wir da wieder eurozentrisch sind. Wahrscheinlich sitzt der reichste Mann oder die reichste Frau der Welt irgendwo in Asien oder
ja,
sowas.
Eben. Nur
wir wissen es halt nicht,
weil
wir
halt nicht
wieder
irgendwie sagen. Und auch, oder gut, die großen Zeiten von Mali Veganer sind da schon vorbei, so, glaube ich. Ne? Aber
Was, Veganer?
Nee, die waren nie reich.
Ach so, die Ghana, ja, okay, ja, das kann sein.
Wann war denn der wie hieß er, Mansa Musa?
Mansa Musa,
ja.
13.
Jahrhundert, ja, die Zeiten waren vorbei. Okay. Aber ich meine, China und so, ne, ist halt immer ein heißer Kandidat. Und wie rechnet man das? Und hat es jemand denn niedergeschrieben? Wahrscheinlich nicht. Aber es war nicht Karl V. Tja, das bringt Günther auf minus 200 Punkte. Und
genau,
die nächste Kategorie geht damit zurück an Flo.
Namen für 100.
Namen sind schon ein Rauch.
Wir machen es heute wieder. Es ist immer wieder interessant. Letztes Mal sind wir eher hoch eingestiegen, oder Elias? Irre ich mich da?
Ja, da wollten doch die Teilnehmer die hochfragigen Punkte sich nicht verdoppeln lassen.
Ja, genau. Ja. Na gut, heute machen wir es wieder umgekehrt.
Warte mal ab, lass mich mal warm werden.
Genau.
Günther ist so schnell, ich trau der Sache im Moment noch nicht so heiß. Der ist viel zu schnell mit seinen Mieps. Ich schieb's auf den Internetversatz, aber okay.
Tendenziell ist Wien doch schnelleres Internet als die meisten Teile Deutschlands, aber naja.
Hashtag Neuland.
Ich will jetzt aber nicht da deine Ausrede auf dem Silbertablett liefern. Tja, Namen sind Schall und Rauch. Wie hieß denn der römische Klientelkönig, der zur Zeit von Jesus Christus über Palästina herrschte? Da war er schneller. Erneut. Günther.
Herodes.
Das war Herodes. Nicht wie ich immer wieder einfach nur...
Herodot.
Ich sage immer Herodot. Immer wenn mich jemand fragt, sage ich Herodot, weil es einfach so in meinem Kopf falsch abgespeichert wurde. Ich weiß es nicht warum. Ja, damit 100 Punkte bringt dich auf minus 100.
Genau, ja. Ein Tick schneller.
So, als nächstes machen wir Zahlen für 300.
Zahlen für 300. In welchem Jahr erfand Gutenberg den Druck mit beweglichen Lettern?
Miep.
Das war Flo. Ja.
Da haben wir wieder 10%, ne?
Bei Zahlen ist das relativ schwer.
Bei Jahreszahlen haben wir jetzt immer so plus minus 10 Jahre gesagt.
Genau, ja.
Also 20 Jahre Spanne.
1445.
Das genügt. Es war 1450, 51, ist auch gar nicht mal so klar. Ja, das langt. Und das sind 300 Punkte für den Flow.
Genau. Dann, lieber Ralf, wäre es vielleicht schon mal Zeit, dass Günther seinen Podcast vorstellen kann, weil wir haben das ja gerade in der ersten Folge etwas stiefmütterlich behandelt.
Das ist eine sehr gute Idee. Machen wir das. Günther, erzähl uns doch mal, was du in Anno Mundi Tag ein Tag aus so treibst.
Ja, ich mache den Podcast Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Es ist der wahrscheinlich einzige deutschsprachige Podcast über die Geschichte des Byzantinischen Reiches, beziehungsweise über das Oströmische Reich. Also ich habe dieses Fach auch studiert, Byzantinistik und Neogräzistik heißt das. Und ja, ich versuche einfach das östliche Mittelalter, wie man so schön sagt, die orthodoxe Hälfte, beziehungsweise die griechisch-orthodox geprägte Hälfte des europäischen Mittelalters einem größeren Publikum näher zu bringen, weil ich denke, dass dieser Teil der Geschichte einfach viel zu wenig bekannt ist in Westeuropa und im deutschsprachigen Raum. Und ich versuche einerseits die Geschichte chronologisch einfach abzuarbeiten, beginnend mit Konstantin dem Großen, der ja Konstantinopel begründet hat als Hauptstadt des Oströmischen Reiches und der die Christianisierung vorangetrieben hat. Und von dort gehe ich einfach Schritt für Schritt weiter vorwärts chronologisch und dazwischen mache ich immer wieder Folgen, wo ich irgendwelche Themen aufgreife, die nicht so sehr in dieses chronologische Schema passen, wie Wirtschaftsgeschichte oder über das Mönchtum und so weiter.
Ich finde, es kam gerade aus dem Chat eine sehr schöne Zusammenfassung. Ein sehr interessanter Podcast, auch wenn ich keine Chance habe, mir die Namen zu merken.
Ja.
Das kenne ich nur zu gut.
Das wird in Griechenland auch egal, zu welcher Zeit, das ging irgendwie nie, das geht auch heute noch nicht. Also.
Die meisten hätten auf Os, oder?
Os, Is oder As. Ja, ich versuche mich eh zurückzuhalten. Also man könnte noch viel mehr ins Detail gehen, als ich das eh schon mache. Und ich versuche einfach nur die wichtigsten Namen überhaupt zu erwähnen. Man könnte dann noch viel, viel mehr Leute und Akteure dann erwähnen, aber es ist klar, dass man sich das nicht merken kann und dass es nur verwirrender wird, je mehr Personen dann auftauchen. Hm.
Ja, das kenne ich nicht so gut.
Und natürlich viele Namen kommen halt öfter vor. Ich meine, Kaiser, die Konstantin geheißen haben, hat es 11 gegeben. Also.
Ach ja.
Und Johannes gibt es auch, weiß ich wie viele. Ja.
Wobei da zumindest dann nicht der Name das Problem ist, sondern nur noch die Zuordnung, welcher es jetzt war. Weil Konstantin kann man, glaube ich, sich auch im deutschsprachigen Raum ganz gut merken.
Wenn es um den vierten Kreuzzug geht, da kommen, keine Ahnung, 5 Alexios vor. Also.
Ja, das wird dann eng.
Innerhalb von einem halben Jahrhundert.
Ja, genauso unkreativ wie die im Westen, ne?
Ja.
Ja.
Oder die Päpste. Die waren alle nicht so kreativ.
Aber dafür sind die Beinamen lustig. Einige. Der mit der abgeschnittenen Nase zum Beispiel.
Oder sehr schön.
Der Bulgarentöter.
Der Bulgarentöter, ups.
Großartig. Wobei ja auch der Westen nicht so schlecht war mit Beinamen im Hochmittelalter, muss man auch sagen. Also die waren auch ganz gut dabei mit den Einfältigen und Kahlen und Fetten und das, ja.
Ging Bastarden.
Bastard, das war
sowieso. Bastard, ja.
Ralf, war es nicht du das, der erzählt hat, dass, oder was, Flo, du, ich weiß nicht, einer von den beiden irgendwie, keine Ahnung warum, aber dass Karl der Kahle mit irgendwem in Spanien mit...
Ja, mit Wilfried dem Haarigen in Katalonien. Genau. Ja, die kamen sich da in die, warte drauf, Haare.
Ja, gut, einer hat sich in die Haare bekommen.
Ja, der andere hat es versucht und dementsprechend hat der Kahle gewonnen. Ja, richtig.
Also sich in die Glatzen kommen oder sowas, es kommt irgendwie, das klingt falsch.
Nee. Sich aufs nackte Skalp kommen. Nee, ich würde sagen, wir machen weiter. Bevor das hier noch weiter eskaliert. Und Flo hat die Frage richtig beantwortet, wenn ich das jetzt in Erinnerung behalten habe. Und damit ist Flo dran mit der Auswahl.
Ja, ich bin immer noch ganz erschüttert, dass das geklappt hat. Komm, dann machen wir mal Diverses für 500.
Ach, na das ist jetzt aber ein Sprung. So, da. Diverses für 500.
Einer meiner Lieblingsfragen.
Das freut mich. Schade, dass ich sie jetzt vorlese, Elias.
Ja.
Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland feierten die Bürger in der Sowjetunion ausschweifend den Sieg. Doch irgendwann war der Wodka dann landesweit aus. Wie viele Stunden dauerte es bis dahin? Plus minus 10%.
Also wie groß waren die russischen nationalen Vorräte von Wodka?
Wenn das gesamte Land de facto...
In Stunden.
Wie lange haben da alle gesoffen, bis der Wodka dann aus war? In Stunden.
Wie viel verbraucht ein Russe auf 100 Kilometer oder was?
Aber ich meine, ich will dich nochmal daran erinnern, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr beide nicht antworten wollt und uns das irgendwie kommuniziert, dann dürft ihr per Chat an Ralf die Antworten schicken und dann bei der richtigen Antwort bekommt ihr dann noch die Hälfte. Also ja, stolze 250 Punkte drauf.
Ja, das ist ja gar nicht mal so.
Wer näher dran ist, oder?
Nee, das ist dann schon wer richtig ist, sonst gibt es zu viele Punkte.
Mit den 10% selbstverständlich. Ne?
Wie viele Stunden?
Wollen wir das in den Chat verlagern? Ja, ich glaube, danach sieht's aus. Stellt nur sicher, dass ihr mich auswählt bei Versenden an und nicht an alle.
Versenden an Ralf direkt Nachricht, das müsste es sein,
das
oder?
Das klingt gut. Gut, ich habe eine Antwort von Flo.
Bevor du gleich vorliest, würde ich noch ganz kurz die Antworten aus dem Chat vorlesen.
Ja.
Wenn du alle hast, sag kurz Bescheid.
Also ich habe beide Antworten. Dann
gut,
bitte.
Also wir haben zum Beispiel die 112 Stunden und die 48 Stunden. Dann ja nochmal hier eine 72 Stunden, eine 170 Stunden. Also schon eine große Auswahl, würde ich so behaupten.
Na, weit. Also wir haben auch im Chat eine relativ große Auswahl. Der Flo sagt 360 Stunden. Günther sagt 150 Stunden.
Ihr überschätzt die russischen Wodka-Rücklagen oder den Durst der Russen.
Genau. Entweder man unterschätzt den Durst oder man überschätzt die Vorräte, sowohl im Chat als auch hier. Die korrekte Antwort ist, sie haben es ganze 22 Stunden ausgehalten.
Oha.
Ja, das heißt in dieser Runde keine Punkte.
Mag auch sein, dass durch den Krieg die Vorräte etwas geschrumpft waren schon, aber...
Aber der Durst eigentlich äquivalent gestiegen, würde ich jetzt mal behaupten. Von dem her, wer weiß. Und die Frage geht damit zurück an Günther.
Genau.
Machen wir, wer oder was bin ich, 300.
Er mag die 300.
Ja, ich würde fast raten, dass er als nächstes Namen schon auch für 300 macht.
Wer weiß.
Ja. Wer oder was bin ich für 300? Ihr erinnert euch, ich lese euch jetzt Fakten vor und ihr könnt jederzeit miepen. Und es sind ein paar Fakten, die ich euch jetzt vorlesen werde. Ich denke, ihr könnt es wissen. Geboren 1879. Gestorben 1940. Jüdische Eltern. Geboren in der modernen Ukraine, damals Russland. Geburtsname Lev Davidovich Bronstein.
Miep.
Ja. Das war Günther.
War das Trotzki?
Lev Leo Trotzki. Genau.
Ja.
Ja, und das sind 300 Punkte für Günther. Damit zieht er ins Plus. Und wir haben einen Zwischenstand von Flo 300 Punkten zu Günther 200 Punkten.
Der, wie ich gerade im Chat passend lese, Bingo noch nebenbei spielt. Er versucht eine Reihe hinzubekommen.
Ah, das nicht 4 gewinnt oder in dem Falle 5 gewinnt?
Ja.
Ja, dann ratet mal, was ich als nächstes nehme.
Fakt oder Fiktion für 100. Nee, geht ja nicht mehr. 200.
Also, wir nehmen Namensentscheidung drauf. Für 300 gehe ich jetzt mal fest von aus. Wunderbar. Dann machen wir das. Geboren in Dresden. Kurfürst von Sachsen. König von Polen.
Miep.
Miep.
Und damit Großfürst von Litauen. Bitte, Flo.
Es ist August nicht der Karol. Starke.
Es ist nicht Karol, es ist August der Starke, richtig. Und das sind 300 Punkte für Flo auf 600.
Dem Mann bin ich in letzter Zeit so oft begegnet. Wenn ich Sachsen und Polen höre, ist es entweder er oder sein Sohn.
So, was möchtest du?
Fakt oder Fiktion für 400?
Fakt oder Fiktion für 400? Ach, schön, Ralf, da bist du schon im Dokument.
Ja, ich markier's dir doch, keine Sorge. Ja. Wenn ich's finde.
Also, wir sind im Jahr 1900. Anlässlich der Jahrtausendwende hält Kaiser Wilhelm II. Eine Rede im Berliner Zeughaus.
Ich glaube, es war die Jahrhundertwende.
Jahrtausendwende, sagte ich. Jahrhundertwende. Ja, die Jahrtausendwende war ein bisschen später. 100 Jahre daneben. Bei Jahrtausenden ist das ja fast nichts. Also, anlässlich der Jahrhundertwende hält Kaiser Wilhelm II. Eine Rede im Berliner Zeughaus. Zitat: Die Sozialdemokratie halte ich für eine vorübergehende Erscheinung. Sie wird sich austoben. Fakt oder Fiktion? Hat schon Kaiser Wilhelm II. Den Tod der SPD, der Sozialdemokratie, vorhergesagt?
Miep.
Das war Günther.
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass er genau das gesagt hat, aber über das Automobil. Weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich sage, dass jetzt diese Aussage Fiktion ist.
Ja, wie Karo im Chat schon schreibt, eigentlich Triggerfrage für Flo. Aber das soll Kaiser Wilhelm so gesagt haben. Ob er das über das Automobil gesagt hat, weiß ich wiederum nicht.
Das kommt mir auch bekannt vor, aber ich glaube mal, ganz ehrlich, das geht doch allen so und wahrscheinlich dem guten Willi genauso wie uns allen. Man hat gewisse Redewendungen, die man halt einfach immer wieder verwendet.
Ja.
Das kann gut sein.
Ich glaube nämlich auch, dass er das über das Automobil gesagt hat. Und ich muss ihm ja bei der Sozialdemokratie eigentlich zustimmen, so bis September letzten Jahres hätte ich die auch für tot erklärt. Ja. Jetzt gibt es einen Kanzler. mein Gott, ja, Dinge geschehen. Ne? Also in Österreich kann ich euch bestätigen, die ist tot.
Ja.
zumindest der Gehirntod.
Außer in Wien.
Ich hab den Überblick über die österreichische Politik etwas verloren.
Das ist verständlich.
Nach 1936 auf jeden Fall.
Also wir versuchen ja, wir haben noch ein bisschen einen Weg vor uns. Wir versuchen jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren mehr Premierminister als Italien zu haben. Also mehr Kanzler. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Ja. Also wer ist mittlerweile?
Jetzt Karl Nehammer, muss man sich nicht merken, ist bald wieder vorbei.
Flo, du hattest dir das ausgewählt, Günther hat es zwar falsch beantwortet, aber deswegen geht's zu Günther weiter. Günther.
Genau, der Nächste.
Diverses für 300?
Klingt gut.
Oh, Bingo.
Jetzt frage ich mich, was einfach als Nächstes dann kommt. Es gibt ja keine gerade Reihe mehr, glaube ich. Na, mal sehen. Tja, dann haben wir Diverses für 300. Kaiser Ludwig der Fromme teilte 843 das große Frankenreich in drei Teile und legte damit die Grundlage für das moderne Frankreich und Deutschland. Und dazwischen war wohl auch irgendwas. Doch wo wurde dieser Vertrag unterschrieben?
Der Vertrag von 843 ist auch danach benannt. So viel kann ich, denke ich, euch beiden spoilern.
Und über das dazwischen kann man bei eurem Podcast was lernen in der Geschichte von Lothringen, ne?
Genau.
Hätte man da noch aufgepasst.
Ja. Bin auch eingeschlafen.
Ist jeder.
Naja, ist einfach keine spannende Ecke. Kannst du nichts dafür. Wie könnte denn dieser Ort, wo könnte denn das gewesen sein?
Miep. Wenn,
ein Miep von Günther.
War das der Vertrag von Verdun?
Das war tatsächlich der Vertrag von Verdun, das damit mindestens zweimal in die Weltgeschichte eingegangen ist. Das sind 300 Punkte und das bringt dich wieder auf 100.
Also wenn das so weitergeht.
Um diese Null-Linie in einem Tempo, es ist beeindruckend.
Ist ja sonst langweilig.
Ich bin lieber ganz defensiv unterwegs.
Ja, du fährst gut damit bis jetzt.
Zweimal je 300 Punkte und dazwischen einfach mal ruhig bleiben.
Aber ich denke, es wäre dann jetzt auch Zeit nochmal für eine kleine Frage, die du vorbereitet hast.
Ja, wir haben ja jetzt vorhin von Günther schon ein bisschen was über seinen Podcast gehört und ich glaube, es wäre jetzt, wenn wir das Publikum hier im Kopf haben, wahrscheinlich fast ein bisschen unnütz, dem Flo was über Historia Universalis erzählen zu lassen. Das kennen hier, glaube ich, alle. Aber Flo, mich würde ja mal interessieren, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich weiß nicht, ob du im Podcast mal drüber geredet hast. Du giltst ja als Schlachtenfreak. Warum? Warum stehst du auf historische Schlachten? Ausgerechnet. Was ist da der Reiz für dich?
Gute Frage.
Danke.
Ich weiß, es ist alles so ein bisschen, alles in allem. Du kannst an Schlachten so viele Entwicklungen abschauen. Also nicht nur, es ist ja nicht so, dass die Militärhistorik isoliert für sich nur steht, sondern es ist immer, es spielt Soziales hinein. Du kannst technologische Fortschritte sehen, du kannst die geistliche Entwicklung einer Zeit absehen. Und dann kommt noch hinzu, Schlachten sind entscheidend für die Menschheitsgeschichte, weil vor allem auch so viele daran beteiligt sind. Ich glaube, an wenigen Ereignissen sind gleichzeitig so viele Menschen beteiligt. Wir haben ansonsten so oft immer dieses Hervorheben von Einzelpersonen mit einzelnen Taten, und Schlachten sind halt sowas Gemeinsames. Es spielt so viel rein, es sind so viele Faktoren, die mich da faszinieren können und interessieren können, weil es ist nicht nur der General, der vorne steht. Es ist nicht nur der eine Soldat, der eine Kanone abfeuert. Es ist immer diese Gesamtheit von allem. Die Typen, die da kämpfen, die Frauen, die sie unterstützen oder auch mitkämpfen manchmal. Und ja, auch immer wieder mal spannende Ereignisse, wo man sich denkt, das hätte ich nicht gedacht. Sei das jetzt Eleonore Prohaska in den Koalitionskriegen oder sonst irgendwie was. Es ist die Waffentechnologie, die eine Rolle spielt. Es sind die Lokalitäten, die man da, mit denen man sich da beschäftigen muss. Einfach diese Welle und Fülle an Faktoren fasziniert mich. Da kannst du immer was Neues auch entdecken. Das ist das, was mich so reizt.
Hast du mich fast überzeugt. Ich fand Schlachten immer langweilig, aber das ist gar nicht jetzt, sind gar nicht so schlechte Argumente. Vielleicht muss ich dir mal eine Chance geben. Ich höre mal wieder rein, wenn du was machst.
Es hat halt auch oft so Kuriositäten. Ich meine, ganz oft, es ist ja auch was Dramatisches. Ich meine, es sterben zweifelsfrei fast immer große Mengen von Menschen. Wofür, wieso und so weiter. Allein die Faktoren zu durchsteigen, allein zu gucken, wie oft schieres Glück und Dusel oder wie oft grenzenlose Dämlichkeit eine Rolle dabei spielt. Ich meine, nichts ist wertvoller als ein menschliches Leben. Finde ich auch, dass weniges faszinierender ist, als sich anzugucken, wofür Menschen genau dieses kostbare Gut bereit sind einzusetzen, zu opfern. Und gleichzeitig hat es auch so eine bisschen perverse Faszination, wie unachtsam manche Menschen in der Geschichte mit dem Leben eben anderer in solchen Kontexten umgegangen sind. Ich könnte noch stundenlang die ganzen verschiedenen Faktoren aufzählen, die halt reinspielen, aber es sind zu viele und das macht es einfach aus.
Okay. Ja, das kann ich verstehen. Also gerade in dem Punkt da mit dem für die Sache sterben und so, ne? Dieses Thema. Ich habe ja im Master Nationalismus Studien studiert und genau das war ja auch so, dass der Moment, der mich da so fasziniert hat, wie es eigentlich passieren konnte, dass Leute plötzlich, und das wäre davor undenkbar gewesen, so im 19. Jahrhundert, bereit waren, für eine Idee zu sterben. Und das war eigentlich in der Geschichte immer so. Die Idee hat sich halt geändert vielleicht.
Davor waren es teilweise Menschen. Wie krass ist das, dass man bereit ist für jemand ganz anderen, jemanden, der nicht mit einem verwandt ist, jemanden, dem man vielleicht sogar noch nie begegnet ist, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sein Fell für ihn quasi zum Markte trägt. Wie kommt es, dass einzelne Menschen oder kleine Gruppen von Menschen es schaffen, sowas in Bewegung zu setzen? Und was machen da diese großen... Ach, wie gesagt...
Endlos. Ja, ich würde sagen, wir machen mal lieber weiter.
Ja, besser so.
Und Elias, ich habe den Überblick verloren. Hilf doch mal aus hier.
Gar kein Problem, weil ich weiß, dass Günther die letzte Frage mit Verdun richtig beantwortet hat und dementsprechend die nächste Frage sich aussuchen darf.
Große Frage, was kommt jetzt?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Jetzt gehen wir in die Vollen. Faktor Fiktion 500.
Ah, er will anschließen. 500 Punkte, das würde uns ein Ex-Ippo bringen.
Waren wir gerade eben bei 1900, sind wir jetzt bei 1903. Also nur ganz kurz später. Der US-Unternehmer John Longyear erfährt, dass in der Nähe seines Anwesens eine neue Eisenbahnlinie gebaut wird. Weil ihm niemand einen guten Preis für sein Haus anbietet, lässt er es auseinanderbauen, in 190 Waggons verpacken und 1700 Kilometer weiter östlich wieder aufbauen. Fakt oder Fiktion, dieser John Longyear. Ich meine, ist immer wieder bei dem alten Coinflip, also 50-50 Chance, aber ich meine, es gibt auch 500 Punkte Minus. Mhm. Und im Chat, wo ich es, glaube ich, hintendiert, weil niemand sich das Risiko aussetzen will, niemand weiß es.
Ja, das ist natürlich bei den 500 dann immer so eine Sache, ne? Tendenziell.
Ja, am Schluss kommt da, dass es alles stimmt, aber die Kilometerzahl war falsch oder sowas. Das ist ja das Tricky bei 500, nicht?
Nein.
Okay.
Also so viel kann ich euch spoilern, es geht hier nicht um Kleinigkeiten. Also, dass es jetzt 191 Waggons werden, daran wird es nicht scheitern. Also entweder gab es das oder es gab es nicht.
Erinnerung, ihr könnt natürlich auch, ob es was bringt oder nichts, den Joker auch einsetzen, ne?
Genau. Aber ich glaube, Ralf, wir können das Ganze in den Chat übergeben.
Ich denke, das wird so sein. Fakt oder Fiktion, schickt es mir direkt und 250 Punkte für jeden, der das richtig hat. Von Flo habe ich eine Antwort. Von Günther habe ich auch eine Antwort. Sie sind sich auch noch einig. Beide sagen sie, das ist Fakt. Ist es das denn, Elias?
Ja, was hat euch denn dazu betrieben, da als Fakt zu antworten?
Er ist ein Ami.
Geraten.
Okay.
Die Antwort, er ist ein Ami, Fakt, kam auch gerade im Twitch-Chat. Also, ja, er war ein Ami halt. Stimmt.
Fakt. Scheiße, hätte ich mich da getraut.
Wobei,
jetzt kriegen wir also beide 250, muss, oder was?
Richtig, ja.
Gut.
Also wir sind auf 850 und 350, was Elias immer, glaube ich, sehr freut, das mit ungeraden Zahlen zu hantieren.
Ja.
So, Günther hat sich das ausgesucht und dadurch, dass beide geantwortet haben, machen wir einfach weiter mit Flo. Verstehe ich das richtig?
Richtig.
Ja. So, wir hatten jetzt gerade Fakt oder Fiktion für 500. Komm, lass die Kategorie ausschalten. Mach mal 200. Dann ist die weg.
Fakt oder Fiktion? 200, Bingo.
Sehr einfache Bingo.
Ja.
So. Mit dem Sieg über das serbische Heer 1389 auf dem Amselfeld übernahm das Osmanische Reich die Herrschaft über den gesamten Balkan bis zur Donau.
Miep. Fiktion.
Miep von Günther. Günther kennt sich in der Gegend aus, sagt Fiktion. Es ist Fiktion. Das war erstens wahrscheinlich eher ein Unentschieden. Und der Prozess hat dann doch noch eine ganze Weile gedauert, zumindest so bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Und selbst dann kann man bei Montenegro diskutieren, ob es jemals osmanisch war. Aber da werden wir jetzt in Feinheiten. Das sind 200 Punkte für Günther auf 550.
Ich war schon kurz verwirrt. Genau, also 550 Punkte Günther, 850 der liebe Florian und
noch.
Wir nähern uns mit großen Schritten der Halbzeit, würde ich sagen.
Wie viele Fragen haben wir denn noch, bis wir verdoppeln?
Noch zwei.
Noch zwei. Und Günther darf die erste davon bestimmen.
Zahlen für 500.
Mhm.
Zahlen für 500.
Die mag ich. Schöne Frage.
Ich komme mir vor, als hätten wir schon mal irgendwo darüber gesprochen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Egal. Wie viele Flaschen Champagner hat Winston Churchill schätzungsweise im Laufe seines Lebens getrunken?
Plus minus 10%.
Ja, das ist eine Frage, die müssen wir jetzt, wie viele Flaschen von Champagner trinkt man selber im Leben? Mal im Umfang von Winston Churchill minus die Zigarettenanzahl verteilt. Keine Ahnung. Zigarren, sorry.
Also für, und Scotch ja auch noch. Scotch mit Soda hat er, glaube ich, gerne getrunken. Auf jeden Fall sind sich, glaube ich, die meisten einig, auch so in der Forschung, dass Winston Churchill schon so ein Functioning Alcoholic war. Also der hatte schon so ein paar Problemchen damit. Aber wie viel Champagner war es? Wollen wir es in den Chat verlagern oder wagt jemand das Miep?
Ich glaube, wir können.
Dann in den Chat, wie viele Flaschen plus minus 10% ist gefragt für 250 Punkte.
Ich bin gespannt.
Ich habe eine Antwort von Flo.
Ich meine, eine Antwort aus dem Chat kann ich schon mal spoilern. Alle.
Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben keine Flasche Champagner getrunken.
Was?
Echt? Also wenn man allen Champagner zusammennimmt vielleicht.
Also ich hasse Shampoos und ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht 3 Gläser getrunken, weil ich es einfach echt nicht ausstehen kann. Das haut nicht hin. Flasche.
In Deutschland ist das sowieso schwierig, weil wir haben hier Sekt. Das ist ja unser rebellisches Gegenprodukt dazu. Den trinkst du viel eher. Oder Cremant. Ja,
das habe ich jetzt mal alles mitgezählt. Jeden.
Cremant d'Alsace.
Ach Gott.
Ja, gibt es bei uns im Haushalt immer.
Naja. So, wir haben 2 Antworten. Der Günther meint 10.000, also wir setzen schon relativ hoch an, das finde ich schon mal schön. 10.000 von Günther und Flo auch relativ hoch, 5.500.
Damit sind sie viel höher, das ist das alles, was im Chat kam. Wir hatten eine 140, eine 149 und jetzt ein What? Ja, und ich muss euch trotzdem sagen, auch die 348 jetzt im Chat sind viel, viel,
viel,
viel.
Und ich meine, ja.
Zu wenig.
Winston Churchill, er hat schon lange gelebt, er hat auch viel getrunken, aber diese Schätzung, die man zumindest beim Googlen findet, geht da doch noch weit drüber hinaus. Einer Schätzung zufolge könnte er bis zu 42.000 Flaschen Champagner im Laufe seines Lebens getrunken haben. Champagner hat zu seinen täglichen Ritualen gehört, also er hat eigentlich fast jeden Tag mindestens eine Flasche getrunken, eher mehr.
Also der Kaffee für uns, der Champagner für Churchill.
Also die Isle of Wight hat es wahrscheinlich erst gegeben, als sie ihn irgendwie beigesetzt haben, weil das ist seine Leber oder was, kristallin wie sie ist.
Ja, also Alter, es war absolut, er hat es flaschenweise runtergekippt, mehrere am Tag. Es ist,
Muss man sich mal leisten können.
Ja, muss man sich auch mal leisten können, das muss man natürlich auch dazu sagen.
Und das noch im Krieg, ich sag's dir.
Ja, da war es wahrscheinlich doch noch mehr als vorher. Da, also teurer, aber er hat wahrscheinlich trotzdem mehr getrunken. So. Tja, ja, damit in dieser Runde keine Punkte. Und die Frage geht zurück an, was, Flo?
Ja, also genau, die Frage wurde von Günther ausgewählt, wenn ich mich recht entsinne, weil er jetzt eine neue Runde läuft, quasi nachdem er jetzt einmal quer, einmal längs gegangen ist.
Richtig.
Kann jetzt Flo einfach das Muster wieder zerstören.
Und danach verdoppeln wir.
Namen für 500.
Ohoho.
Nur eine tausende Frage wird es geben.
Mhm. Nur eine. Tja.
Oh, auch die mag ich.
Tja, im Jahr 1660 schaffte König Karl II., Charles II. Von England, einen neuen Earl-Titel, dessen Sitz Mapperton House in Dorset liegt. Benannt ist der Titel nach einer Stadt in Kent, also sein Adelstitel. Doch wie heißt dieser Titel, beziehungsweise diese Stadt in Kent? Was ich auch nie verstehen werde, ist, warum der Sitz eines Adligen in einer komplett anderen Grafschaft liegt als das.
Gab's häufig.
Ja, ich weiß, aber es ist krass.
Wer sein Leben lang auf einer Insel lebt, der kommt halt auf komische Ideen.
Ja, also der Sitz war in Dorset, also so im Westen. Ja, ja. Und der Name kommt aber eigentlich aus Kent, also eigentlich im Osten. Beides im Süden, immerhin.
Das überlasse ich dem Flo.
Was für
das ist sein Spezialgebiet.
Ein Earl könnte das denn gewesen
weißt
sein?
Weißt du, was 1660. Das Bittere ist? Ich lese im Moment mich voll zu Charles II. Ein, aber ich habe gerade keine Ahnung.
Oh je. Charles II., das war das der geköpft wurde?
Nein, das war sein Vater.
Das war der Vater Erste.
Charles II. War der keinen Erben hinterlassen hat, aber, aber ich glaube, ein gutes Dutzend Bastarde, wenn es reicht.
Und sein Bruder war dann der Katholik, der James III., ne?
Ja, das war der Begründer der Jakobiter. Der war im Prinzip, also sein Fehler war, dass er halt zum Katholizismus übergetreten war. Und das ist die Grundlage für diesen noch heute tatsächlich geltenden Streit. Aber ich hab wirklich gerade keine Ahnung. Also das Problem ist, die ganzen Earls, die mir bekannt sind aus seiner Zeit, die legendär sind, sind alle ältere Titel, ältere Earls schon, bestehende Titel oder Titel, die unter seinem Vater schon entstanden sind. Ich da an die Sackvilles denke oder an den Earl of Rochester, aber
tja, ich nehme an, es wäre auch wenig sinnvoll, einfach alle Ortschaften in Kent abzuwandern. Wenn du mieten willst, mach's jetzt, sonst würde ich sagen, nicht. Wir gehen damit in den Chat.
Ja.
Und ihr dürft beide mal raten, bevor wir dann verdoppeln.
Kannst du bitte nochmal die Frage wiederholen?
Selbstverständlich. Es ist das Jahr 1660. Und logischerweise, wenn ich das Jahr gelesen hätte, würde ich wissen, es war nicht der, der geköpft wurde. Naja, bin halt ich. 1660 schafft König Charles II. Von England einen neuen Earl-Titel. Der Sitz dieses Earls ist Mapperton House in Dorset. Benannt ist der Titel aber nach einer Stadt in Kent. Aber wie heißt diese Stadt, beziehungsweise sein Titel? Was? Ich habe von Günther eine Antwort.
Ah, sorry. Stimmt. Scheiße, ich dachte, ich würde nochmal die Frage vorgelesen. Ja, nee, ich habe darauf gewartet, dass die Frage nochmal vorgelesen wird.
Habe ich schon gemacht. Aber du kennst die Frage.
Kennt.
Ich denke, es wäre vielleicht klarer, wenn man die Person vorliest, die sie bekommen hat, aber.
Ja, mit Familiennamen ginge, ne? Soll man damit den Titel nicht dazu nennen? Mit Familienname ginge ja, oder? Also Richard Fitzroy oder sowas.
Ja, wir wollen den Earl-Titel, ne? Earl of bla bla bla. Nicht den zivilen Nachnamen.
Wahrscheinlich ist es sogar der.
Na komm jetzt.
Ja, komm. Auf.
So da. Ja.
Ich könnte aber so ein bisschen was sagen, wer das denn innen hatte. Beziehungsweise der nachgeordnete Titel, den es nämlich noch gibt dazu. Auch Oliver Cromwell hatte da eine gewisse Rolle zu spielen. Mhm. Nämlich dem Typ, dem dieser Earl-Titel gegeben worden ist, der wurde auch Viscount Hinchingbroke.
Hinchingbroke.
Ja. Mhm. Und der.
Habe ich nie ganz verstanden, was der Titel Viscount eigentlich ist. Das ist ein Vizegraf. Was soll das? Was ist ein Vizegraf?
Das ist was Französisches. Vicomte.
Ja, bitte. Jedenfalls, der Name dem oder die Person, die diesen Earl-Titel bekommen hat, war Edward Montagu.
Montagu.
Genau. First Earl of Sandwich.
Und das hat der Flo gesagt.
Nee, hopp. Ist nicht was? Alter.
Ja, Flo, das richtig. Ich lasse nicht deine schlecht. Antwort Whirl of Sandwich einfach mal als Earl of Sandwich durchgehen.
Oh, sorry. Ich denk dran, ich muss um mein Mikro rumgreifen. Das ist jetzt.
Ist sicher. Das sind 250 Punkte.
Oh, damit Mann. Ist er auf
1100 zu 550, immer noch ziemlich eng, und wir verdoppeln.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, möchtest du in der Zwischenzeit, Flo ist jetzt eh weg, aber Günther eine Frage stellen?
Ich hätte eine Frage an beide. Da wir ja jetzt wieder zwei Podcastende hier haben. Und ich habe schon einmal in einer Runde die Frage gestellt, was die Leute denn schätzen, was die längste Vorbereitungszeit war, die sie jemals für eine Folge aufgewendet haben. Ich möchte euch fragen, was die kürzeste Vorbereitungszeit war, die ihr jemals für eine Folge, die ihr gestaltet habt, jetzt in deinem Fall, Flo, aufgebracht hat. In Recherche, Vorbereitung, von mir ist auch Aufnahme, aber das wird das geringste sein. Könnt ihr das ungefähr abschätzen?
Bei mir waren es 0 Minuten.
Für welche Folge hast du 0 Minuten vorbereitet?
Das war die Folge mit dir, Ralf, und mit Elias.
Ach so, ja, stimmt. Ach, ja. Ich habe mir auch gerade an unsere Folgen gedacht, aber ich dachte mir, die Hochstapler-Folge hast du ja natürlich vorbereitet. Aber ja, die andere.
Da, ja.
Das stimmt, ja, gut. Aber für eine reguläre Folge, wo Inhalt vorkommt, weil interessant ist ja, glaube ich, oft fragt man sich ja, wie viel ist eigentlich Vorwissen, wie viel bringt man einfach mit und wie viel muss man dann trotzdem noch einlesen.
Das ist gefährlich, je mehr Vorwissen man hat, desto länger wird es ja meistens und desto mehr muss man quasi damit verbringen, nicht unbedingt vorzurecherchieren, aber halt ein bisschen zu strukturieren, weil sonst sitzt du halt da und blubberst dann. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Günther, aber bei uns ist halt so, gerade wenn du dann noch mehrere Leute drin hast, wenn du nicht eine Struktur hast und dann kommen Zwischenfragen und dann gleitet es mal ab und dann kann es dir ganz schnell passieren, dass du den Faden verlierst. Das heißt, also ich habe mir schnell angewöhnt, dann wenn schon kein festes Skript, aber dann zumindest so ein Blatt zu machen, wo ich dann die wichtigsten Schlagworte und Daten mir aufgeschrieben habe, wo ich mich dann dran gehangelt habe. Und inzwischen sind eh die meisten Folgen ja meine Vorlesungen aus dem Zell geworden, die ich dann quasi einfach im Podcast dann nochmal vorgetragen habe, bis auf so ein paar Wunschfolgen zwischendrin. Aber ich glaube, das Kürzeste bei mir von einer wirklich dediziert gemachten Folge waren, glaube ich, so 2 Stunden, 3 Stunden.
Ja, das ist ziemlich gut. Ja.
Da war dann schon viel Vorwissen da. Ich musste es halt nur quasi mit ein paar Daten unterfüttern und dann entsprechend, es waren in den frühen Phasen noch, wo das so ging.
Aber da sieht man eine schöne Spanne, weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir über die längste geredet haben, da haben ein paar Leute von so 40 Stunden dann auch schon gesprochen. Ne? Also.
Okay, also so lange habe ich jetzt noch nie an einer gesessen.
Nee, so lange habe ich auch nie gebraucht. Ja.
Nee, ich lasse mir immer absichtlich viel Zeit, weil ich mich wirklich intensiv auf das Thema vorbereiten will. Ich lese immer mindestens eine Monographie und dann noch ein paar Paper dazu. Und das heißt, ich lasse mir immer ein paar Wochen Zeit. Dadurch kann ich auch nicht genau sagen, wie viele Stunden das jetzt waren, weil jeden Abend halt einfach ein bisschen was, ein paar Stunden. Und es fließt dann natürlich nicht alle Informationen, die ich gelesen habe, dann in die Folge rein, sondern das ist dann quasi nur das Extrakt von dem, was ich mir angelesen habe, innerhalb von ein paar Wochen.
Ich meine, theoretisch arbeite ich ja jetzt dann an der eventuell längsten Folge für mich, weil nach unserer Monsterfolge hat mich ja Elias quasi dazu getrieben, mich mit dem bereits eben erwähnten Charles II. Zu beschäftigen.
Ach so, ja, ja.
Das könnte sein, dass das eine längere Sache wird, weil da habe ich, wie gesagt, 3 Bücher bestellt, die ich mir jetzt erstmal durchlesen werde.
Oh ja.
Das ist und da werden wir mal gucken, wie lange das dauert.
Dann würde ich sagen, wir verdoppeln jetzt hiermit die Punkte.
Oh je. Können wir gerade mal einen kurzen Abgleich machen?
Ja.
Also ich habe bei mir jetzt noch Zahlen für 2, 4 und 800, ne?
Ja.
Wäre da was für 2, 4, 8 und 1000?
Ja.
Namen für 2 und 8?
Für 4 und 8.
4 und 8, ja, danke. Jetzt will ich da direkt vergessen. Ja. 4 und 8. Diverse für 2, 4 und 8?
Korrekt.
Und dann wär's das. Okay, gut, dann ja. Sind wir auf dem Stand. Ja. So, und ich soll jetzt schon wieder was raussuchen hier, oder was?
Nee, du darfst uns vertan. Oder wir hatten uns
vertan. Blödsinn, ja, Günther darf.
Entschuldigung. Ah, gut, Gott sei Dank.
Entschuldigung.
Zahlen 200, bitte.
Zahlen für 200.
Ah, der 400 jetzt.
Also jetzt 400, richtig. Jetzt 400, ja. Also gut, Zahlen für ehemals 200, jetzt 400. In welchem Jahr fand die Schlacht bei Hastings statt, wodurch Wilhelm der Eroberer...
Miep.
Da war Flo schneller.
Ja. Auch wieder plus, minus 10.
Ich glaube, das kriegst du aber auch so hin. Ich wäre jetzt enttäuscht. Du liest gerade englische Geschichte. Sag mal das Jahr.
1066.
Ich würde sagen, da müssen wir nicht die 10% bemühen. Ich wäre enttäuscht gewesen. Sagen wir es mal so.
Ich hätte jetzt absichtlich natürlich innerhalb der 10% auch bleiben.
10,65, ja.
Weißt du, einfach ja. So zum...
genau die 10%. Das wirst du jetzt ausrechnen noch müssen. Die,
ja, ich hätte jetzt kurz mir 5 Minuten Pause ausgebeten, meinen Rechner geöffnet hier.
Die 106 dann irgendwie abgezogen. Ja.
5 hin, 2 im Sinn, 500 Leichen in der Ecke.
So, und die nächste Kategorie.
Mhm. Komm, dann machen wir jetzt die Zahlen für 200, damit der Schreibfehler bei mir da weg ist. Also ehemals 100, jetzt 200.
So. In welchem Jahr wurde Amerika durch Christoph Kolumbus in Anführungszeichen
Miep.
Entdeckt?
Das war Flo.
Das war auch Flo, ja.
1492.
1492, auch keine 10% gebraucht.
Nee.
200 Punkte auf 1700.
Wer da was 200, ehemals 100.
Wer da was bin ich für 200. Geboren 1819. Gestorben 1901. Geboren in...
War das ein Miep von Günther oder war das ein Räuspern von Günther?
Ich habe mich nicht richtig getraut.
Geboren in Osborne House.
Miep.
Miep.
Oh.
So, wieder Flo.
Queen Victoria.
Ja.
Das, ja.
Komm, du wolltest es sagen.
Hätte ich mich.
Günther, du hast dich nur nicht getraut. Dir hat es doch auch auf der Zunge gelegen. Hopp. Komm, lass uns die 100er, ehemals 100er, jetzt 200 wegmachen. Diverse für 200. Mal den kleinen Mist weg.
Diverse für 200. Das ist eine schwierige Frage. Vor allem für Günther.
Ja.
Unter welchem Namen ist das antike Konstantinopel heute bekannt?
Miep.
Was könnte das denn sein?
Ja, du meinst Istanbul?
Ich meine Istanbul.
Aber du hast gesagt, das antike Konstantinopel.
Ja, weil, ja, das war auch danach noch Konstantinopel, das, aber es war gegründet in der Antike.
Ja.
So gemeint.
Es hieß aber vorher bestimmt mal anders, oder?
Ja, Byzantion, aber 320 wurde es als Konstantinopel, 320er Jahre, oder?
Wurde es als Konstantinopel. 330 wurde es eingeweiht, ja.
Also ich glaube, das kann man stehen lassen. Aber es wurde ja Konstantinopel bis lange ins 19. und sogar noch danach irgendwie genannt, oder?
Ja, also bis 1930 war es eigentlich.
Sogar dann
Konstantinopel,
noch.
Konstantinopel, also international sowieso.
Aber auch.
Und auch offiziell irgendwie Konstantinie oder so auf Türkisch.
Ja, das war ja lange. Ja, aber du hast recht, das Antik ist ein bisschen fragwürdig hier. Aber ja, das sind 200 Punkte für Günther und wir haben so als Zwischenstand aktuell. Flo führt inzwischen recht deutlich mit 2100 Punkten vor Günther mit 750.
2100 Punkten habe ich mich, wo habe ich mich verrechnet?
Ich bin auch bei 1900 tatsächlich.
Oh, Entschuldigung. Ja. Oh, da habe ich den Fehler gemacht, den Flo auch gemacht hat und die 200 mit 400 verwechselt. Oh. Da hast du mich ja. 1900 zu 750, vollkommen richtig.
Ja.
Zum Glück machen wir
gut.
Das.
Ja, Günther, was suchst du dir denn als nächste Kategorie aus?
Naja, jetzt waren wir bei den Niedrigen unterwegs, jetzt machen wir was Höheres. Wer oder was bin ich 1000?
Mhm.
Puh, wer oder was bin ich für 1000? Es kam ja, ist nochmal Bingo, es kam ja schon die Frage im Chat, ob die 1000er Steppenreiter ist. So viel Spoiler ich, nein.
Ausgerechnet, diesmal nicht. Aber im Finale dann, das ist ja der Trick.
Ja, ja.
Im Finale sind
nur.
Wir haben drüber gesprochen, jede Frage im Finale ist Steppenreiter.
Ja. Geboren um circa 770. Gestorben wohl 840. Gestorben im Kloster Obermulinheim. Laienabt. Nachfolger von Alcuin. Schreiber der Vita Caroli Magni. Wichtig für die karolingische Renaissance.
Den müsste ich wissen.
Also nicht die unwichtigste Vita zumindest geschrieben.
Nee.
Kann ich mal sagen,
Miep.
Ein Miep von Günther.
Einhard.
Nicht der Zweinhard.
Wirklich.
Nicht der Dreinhard.
Nicht der Dreinhard. Nicht der Vierenhard.
Das ist,
ist das?
So. Einhard. Ja,
das Einhard. Das war ein Sprung. 1000 Punkte. 1750.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen. Die Reichweite, also ist auf jeden Fall jetzt da. Ja, krass.
Wichtiger Mann gewesen, ja.
Ja.
Jetzt weiß ich, warum ich mit den kleinen Punkte-Grüppchen da mich nochmal versucht habe zu polstern, bevor Günther mich unweigerlich irgendwie weggrätscht.
Die 150, die du dir da noch als Futter reingeholt hast, die retten dich gerade. Ja, 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 hast du gut gemacht.
Naja, alles offen. Ja, bleiben wir hoch. Zahlen 800.
Ich möchte euch nur nochmal daran erinnern, dass ihr auch immer noch den Publikums-Spam habt.
Mhm.
So, wir haben eine Frage, die bezieht sich auf eine andere Frage, die gerade schon kam. Wir haben ja vorhin über Christoph Kolumbus geredet, der Amerika nicht entdeckt hat, aber immerhin. 1492 war es. Das war die erste Fahrt von Christoph Kolumbus. Er hat danach ja noch einige mehr gehabt. Aber in dieser ersten, wie lange hat denn da die Überfahrt gedauert? In Tagen?
Nicht in Sekunden.
Ja, aber wenn wir fies wären, würden wir Stunden sagen, ne? In Tagen und genau. Plus minus 10% wie üblich.
Also nur die Überfahrt von?
Die Überfahrt von ich habe den Hafen gerade nicht mehr im Kopf. Genau. Was ist Hispaniola bei der ersten Fahrt schon, wo er gelandet ist? Also die erste Insel, wo sie halt da, ja, richtig. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich dazwischen irgendwann mal irgendwo gestoppt auf einer kanarischen oder weiß nicht, Madeira oder so. Das gilt nicht. Also von Spanien rüber.
Wie viele Tage waren das? Ich glaube, ein Tag wäre unrealistisch, so viel darf ich euch schon verraten. Das schafft heute selbst kein Schiff, glaube ich zumindest.
Die haben ihn einfach übers Meer geschossen.
Ja, ja, Kanonen rein.
Also es ist auf jeden Fall so, dass beide Daten, sowohl die der Abfahrt als auch der Ankunft in gewissen Ländern, soweit ich weiß, als zumindest inoffizieller Feiertag begangen werden. Einer davon, ein relativ großer sogar. Weiß nicht, ob es eine Hilfe ist.
Meinst du in New York, der Columbus Day?
Das werde ich jetzt nicht bestätigen, oder? Ich weiß ehrlich, ich weiß es nicht. Ich meine einen anderen, aber das kann auch sein, ja. Also es sind Daten, die runtergereicht wurden, so.
Aber ich glaube, wir sollten das Ganze in den Zoom-Chat und Twitter übergeben.
Können wir gerne machen, wenn jetzt nicht jemand miept und dann würde ich euch bitten.
Ich befürchte, da wird es kein Miep geben. Schreibt euch die
Finger. Ich habe diesen Schätzfragen.
Ich fange mir gerade ja schon an auszurechnen, wie viel Tage das dann sind, potenziell.
Auf.
So, wir haben eine Antwort von Günther und ich muss mal rüber in den Zoom.
Ja, ich bin noch am gucken, was ich da nehmen will. Ich bin noch im Kopf am Durchrechnen mit späteren Zeiten, da ist es mir eher bekannt, wie lange es dauert, aber das Problem ist, das war ja mit Charakter 14. Oh, keine Ahnung. Komm, mach mal einfach mal.
Ich würde auch sagen, lieber Ralf, wir sind, weil die Hälfte der Punkte nur noch. Auch gütig und freundlich, wenn es jetzt um die 10% geht, oder?
Was meinst du damit?
Ja, eine Kommazahl, die rauskommt.
Wir würden aufrunden, ja. So, ich habe Antworten. Flo ist relativ pessimistisch und meint, diese Überfahrt hat 256 Tage gedauert.
What?
Günther ist deutlich optimistischer und meint, diese Überfahrt hat 56 Tage, lustigerweise genau 200 Tage weniger. gedauert.
Tatsächlich, ja, darf ich bitte ganz kurz den Chat noch vorlesen? Ja, wir haben nämlich eine 56, eine 43, eine 65, eine 66, eine 33 oder 42. Das sind die Antworten. Und Flo, nein, so lange.
Ja. Nein.
Da waren einige sehr nah dran. Es waren tatsächlich nur, muss man ja fast sagen, 36 Tage.
Na.
Abfahrt war am 3. August 1492 und die Ankunft war am 12. Oktober und dieser 12. Oktober wird heute noch als Dia de la Hispanidad begangen, auf den habe ich Bezug genommen, aber ich glaube auch, dass der 3. August irgendwo eine Rolle spielt. Und ja, damit meiner Rechnung nach sind 56 immer noch zu weit weg.
Es wären 4, also 40 Tage wären noch
richtig
gegangen, aber
dementsprechend gibt es jetzt in dieser Runde keine Punkte.
Und noch 5 Fragen offen.
Bei mir sind noch 6 Fragen offen.
6 ja? Fragen sind offen.
Ja. Was habe ich denn da? Wo habe ich denn
eine? 2400, 2800.
Genau.
Ah, 4 Fragen. Ah.
Na, dann ist jetzt Flo dran.
Flo ist dran, richtig.
Und, diverse für 800.
Diverse für 800. Wir kennen sicherlich alle die erste Kaiserin von Russland, Katharina die Große. Aber wie hieß die zweite Kaiserin von Russland? Fun Fact, die erste hieß auch Katharina, nur nicht eben die Große. Wie hieß die zweite?
Was jetzt?
Die zweite Kaiserin von Russland.
Ja. Was kam danach? Das war mich verwirrend.
Achso, ich bin selber durcheinander gekommen. Es ist alles richtig, was ich vorgelesen habe. Wenn es um die Frage geht, die zweite Kaiserin von Russland, wie hieß die? Die erste hieß Katharina und die dritte dann auch. Aber ich bin bei der Großen nur durcheinander gerutscht. Oder war es die vierte, die Große? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die erste hieß Katharina, war aber nicht die Große.
Und die dritte hieß auch Katharina und wir suchen die zweite.
Wir suchen die zweite,
so,
genau.
Jetzt haben wir es.
Ach so, die zwischen den beiden.
Die zwischen den Katharinas.
Ja, ja. Also wir suchen nicht Katharina die Große.
Es genügt der Vorname.
Den Nachnamen brauchen wir jetzt wirklich nicht. Also ich wüsste den nicht mal.
Ja, klar, das war
Romanov, oder?
Nee, Müller.
Katharina die zweite, die Große ist übrigens die vierte Kaiserin. Es gibt noch eine dritte, die.
Aber es war schon die zweite, die Große war, ne? Das hatte ich richtig im Kopf.
Genau, ja. Das ist, ich bin mir selber durcheinander geraten in den ganzen
Abfolgen. Also welche suchen wir jetzt? Also wir suchen die
zweite
Kaiserin. Die erste war Katharina, die dritte war auch wieder eine Katharina und die vierte ist unter ferner liefen.
Und irgendwann kam dann noch eine Katharina, die ist noch später, die war die große, ist ja relevant. Aber ja. Die zweite, keine Ahnung.
Puh. Ich bring's gleich nochmal in die richtige Reihenfolge. Ich will jetzt keine Namen wegnehmen. Das habe ich hier vor lauter Katharinas, habe ich euch alle durcheinander gebracht. Aber ich glaube, ihr wollt nicht antworten.
Ich glaube, das.
Nee, jetzt machen wir im Chat, oder?
Ja, oder mit dem Joker. Aber wenn ihr wollt.
Stimmt.
Gerne auch im Chat. Ja.
Wie viel gibt die gerade? 800, ne?
Das ist eine 800er diverse, ja. Die zweite Kaiserin von Russland.
Ich zähle runter von 5 und dann müsst ihr euch entscheiden. Piat, Chetiri, Tri, Dwa, Adin. Wir gehen in den Chat. Und ich bitte um eure Antworten oder eure Guesses. Wie könnte denn die Frau geheißen haben mit Vorname?
Ja, die russischen Kaiserinnen, die haben alle irgendwie, da gibt es auch nur 3-4 Namen, die sich immer
Das ist generell irgendwie ein Trend bei sehr vielen Adelshäusern, ne? Also irgendwie einen Schweden zu finden, der nicht Gustav Adolf heißt, ist auch schwierig.
Karl Gustav.
Oder, also er heißt zumindest Gustav oder Adolf oder beides.
Eleonora, ha. Ach, ja. Anna, gut, die ist kein König.
Ja, dann kam irgendwann dieser napoleonische Franzose, der sich einfach das
Bernadotte geschnappt
hat, oder? Ja, guter Mann.
Der Tod allen Königen irgendwo tätowiert hatte.
Ah, wenn du die Antworten hast, würde ich die richtige Reihenfolge gerade mal bringen.
Mach das. Ich habe lustigerweise wieder die gleiche Antwort von beiden.
Oh. Ja, dann haben wir entweder beide richtig oder beide falsch.
Also bevor du auflöst, sage ich mal, was die beiden gesagt haben.
Ja.
Die beiden sind beide der Meinung, dass es eine Elisabeth gewesen sein muss. Wie war es denn, Elias? Jetzt bringen
wir
uns
also, mal. Wir haben schon eine erste, je nachdem, Zarin, obwohl die eher Regentin war. Das war Sophia. Dann haben wir Katharina die Erste, 1684 bis 1727. Dann haben wir unsere Besagte. Dann haben wir eine Dritte. Die Vierte ist dann Katharina die Große. Die Dritte heißt Elisabeth. Und die Zweite, um die es geht, heißt Anna.
Oh. Ja, knapp. Das ist ja wirklich.
Die war sogar in der näheren Auswahl. Ja. Bei mir. Aber
bei mir wäre es ja Alexandra gewesen.
Ja.
Aber die war, glaube ich, später.
Das heißt, auch hier keine Punkte. Wir stehen immer noch beim knappen 1900 zu 1750. Und langsam, aber sicher, sind wir im Endspurt.
Mhm.
Und ich würde sagen, Günther ist dran, ist das richtig?
Das würde ich auch so unterschreiben.
Wer oder was bin ich für 400?
Sekunde. Wer oder was bin ich für 400? Da sind ja tatsächlich noch niedrigere Fragen offen. Na, wunderbar.
Das ist aber die vorletzte davon.
Ja. Geboren 1194, gestorben 1250, der zweite seines Namens.
Miep.
Ja, bitte?
Friedrich II. Von Staufen.
Friedrich II. Von Staufen, der erste war natürlich Barbarossa in dem Fall. Tja, und das sind 400 Punkte. Du baust danke, deine Flo. Führung.
Was, danke?
Hä? Dass du hier den überhaupt einzig wahren, besten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das ist der beste Reiches. Kaiser.
Fun ja. Fact, meine Rolle im Museum habe ich an 1250 wegen ihm angelehnt, weil das die mit glanzvollste Zeit fürs deutsche Mittelalter ist.
Ich akzeptiere keine Kaiser, die nicht Habsburger sind. Machen wir weiter.
So ein Schmarrn.
Tja, das heißt, Flo, du darfst.
Nächste Kategorie. Ja.
Wie viele Fragen haben wir noch? 4, 3?
4, 2 800er, 2 400er, ne?
Ah ja. Und beide habt ihr noch euren Joker, nicht vergessen.
Wer da was 800?
Puh. Wer oder was für 800? Es handelt sich um ein Gebäude, weil 1584 fertiggestellt. In der Nähe einer europäischen Hauptstadt. Seit 1984 Weltkulturerbe. Gut, jetzt erfahren wir auch in welcher Stadt, nämlich in der Nähe von Madrid. Palast.
Miep.
Miep von Günther.
Ja.
Escorial.
Ja.
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Genau, der Palast.
Und wir haben einen Führungswechsel.
Ja.
Okay.
2550 zu 2300. Also, puh.
Und noch drei Fragen
offen. Drei Fragen offen. Und Günther wählt aus.
Ja.
Namen sind Schall und Rauch für 800.
Willst du es schon direkt klar machen?
Ja. Oder auch nicht.
Ja. Auch das Thema hatten wir heute schon.
Hm.
Und es wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Er ist auch bekannt als The Old Pretender und versuchte im frühen 18. Jahrhundert.
Bitte? James Stuart, Duke of York. Beziehungsweise zeitweile König, dann abgesetzt und dann als katholischer Bruder von Charles II.
James Stuart?
Ja. James Stuart, ja. Damals noch Duke of York, dann quasi konvertiert. Dann kam es zu dem parlamentarischen Streit und ja.
Ja, und der hatte dann ja noch zwei Söhne, die das ganz ähnlich versucht haben, ne? Oder einen Sohn und einen Enkel
vielmehr. So, das heißt, dann bin ich jetzt bei 3100.
Genau.
So sehe ich das auch. Immer noch selbstverständlich. Ja, ja. Wie viele Punkte haben wir denn noch offen?
800.
Das heißt, die nächste Frage entscheidet.
Die nächste Frage entscheidet.
Aber kein Druck, ne?
Ja, ja. Nee, nee. No pressure.
Also ich meine, wenn ihr sie nicht beantwortet, dann ist es egal.
Mhm.
Wenn Günther sie beantwortet, bleibt es weiter spannend.
Okay.
Wenn du sie beantwortest, Flo, dann ist das entschieden.
Auch wenn sie falsch beantwortet, ist klar.
Ja, genau. Weil falsch beantwortet, ja, dann, wenn Günther sie falsch beantwortet, ist er raus. Und wenn Flo sie falsch beantwortet, dann bleibt es weiter spannend. Ja, genau.
Ich möchte eine Prognose geben, dass sich wahrscheinlich im Zweifelsfall einfach keiner von uns traut. Na egal. Diverses 400.
Diverses für 400. Ehemals 200. Wir werden ja heute möglicherweise kein Publikumsspam haben. Wo wurde der Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg unterschrieben?
Miep.
Das war...
Auch, nennen wir jetzt einen Joker.
Versailles.
Ja, das vielleicht noch mal kurz präzisieren.
Du hast... Das Land war nicht dabei, oder?
Ja, lass mal das durchgehen.
Ich bin der Meinung, ja.
Ja, Spiegelsaal halt.
Der Spiegelsaal wäre es gewesen. Ach so. Es war immer der Spiegelsaal in Versailles. Ich glaube, das Schloss genügt. Doch. Ja, damit entscheidet die letzte Frage.
Auf wie viele Punkten sind wir denn?
Wir sind, Flo führt mit 3100 Punkten. Vor Günther mit 2950 Punkten. Und wie viele Punkte hat unsere letzte Frage?
400.
400. Das, tja, spannender könnte es eigentlich nicht sein. Sogar, dass ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, sogar wenn es in den Chat gehen würde, und wenn Günther es richtig hätte und Flo falsch, würde es immer noch genügen.
Ja.
Die Frage entscheidet. Und ihr habt beide euren Joker.
Ja. Wer miebt früher?
Wer miebt früher? Also, ich denke, jeder hier kennt den ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck. Aber wie hieß der zweite?
Miep.
Das war Günther.
Ich bitte das Publikum, mir zu helfen.
Ja. Bitte das Publikum, ihm in eine Grätsche zu bringen.
Liebes Publikum. Lieber Chat, ihr dürft erst darüber entscheiden, wer weiterkommt. Ihr dürft also das, was ihr denkt, was Günther antworten soll, jetzt in den Chat schreiben.
Wer war der zweite deutsche Reichskanzler nach Otto von Bismarck?
Also, Angelo Merkel, Bethmann Hollweg. Dann kommt es erstmal nichts.
Angelo Merkel, okay, ja. Ja, ich glaube auch, ja. Ich finde es auch schön, dass du es als Angelo und nicht als Angelo vorgelesen hast, Elias. Das war sehr, sehr, sehr stilvoll von dir.
Caprivi.
Wie?
Caprivi. Also Angelo Merkel, Bethmann Hollweg, Caprivi. Das sind die Antworten, die du bisher hast. Gut, also von Bülow kriege ich hier gerade noch.
Vom Bülow? Also
ich mache nochmal von oben nach unten. Angela Merkel, Bettmann-Hollweg, Caprivi, Bettmann-Hollweg, von Bülow.
Puh. Okay, boah. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung.
Oh, ist das spannend.
Oh, das ist unfassbar spannend.
Ja.
Caprivi, ist das der mit dem Caprivi-Streifen in Namibia? Hm?
George Michaelis oder Georg Michaelis. Beeilt euch, ich halte es nicht mehr aus.
Also der einzige Name, der zweimal genannt wurde, wenn ich richtig gezählt habe, war Bettmann-Hollweg.
Was beides Makaro?
Dreimal.
Dreimal?
Nein. Und es waren auch drei verschiedene Menschen, Elias?
Drei verschiedene Accounts, Holy Spirula, der Geschichtsler und Rhiannon Flammensang.
Guter Name.
Das ist Victoria.
Dann schließe ich mich der... was, Victoria? Will die mir in den Hund reinhauen?
Wenn du sie abziehst, sind zwei weitere. Carol hat, wenn ihr es wissen wollt, wenn das Carol ist, der sich umbenannt hat, von Bühle und Georg Michaelis geantwortet.
Danke dafür, Carol. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ist das alles ein abgekartetes Spiel, Günther? Oder
ich keine Ahnung habe, schließe ich mich dem Mehrheit an und sage Bettmann-Hollweg.
Ich kann bestätigen, dass die richtige Antwort im Chat genannt wurde.
Genau. Von Bülow übrigens, lieber Carol, war der vierte, Fürst Bernhard von Bülow, 1900 bis 1909. Mhm. Angela Merkel war natürlich kein Reichskanzler. Mhm. Lieber Flo, was wäre denn deine Antwort gewesen?
Tatsächlich auch Hollweg. Weil ich nämlich gerade letztens nochmal mich mit ihm ja beschäftigen musste für eine Folge.
Gut. Es gibt tatsächlich einen Georg Michaelis. Das sehe ich ja jetzt erst. Der war für ein paar Tage 1917 Reichsamtsträger. Danach war, also der letzte war Prinz Max von Baden.
Ja, das
bekannterweise.
Der ist ja dann nach ins schon erwähnte Versailles gereist, oder?
Genau. Davor Graf Georg von Hertling. Dann eben Georg Michaelis. Dann ist jemand, den ich jetzt erstmal ausspreche, dann kommt Bülow, dann kommt Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, dann kommt jemand, den ich ausspreche und dann eben Otto von Bismarck. So, die zwei, die ich ausgespart habe, sind Caprivi und Bettmann-Hollweg.
Du machst es unfassbar spannend.
Ja. Günther, genau der Caprivi, nachdem dieser Caprivi-Dings da benannt ist in heutigen Namibia, also dieses Ding, warum Namibia heute so komisch aussieht, dieser lange Streifen Wüste, der da mitten ins Zentrum geht. Caprivi ist gestorben 1899. Bettmann-Hollweg 1921. Die Kategorie, die es momentan geht, ist 1890 bis 1894.
Na gut.
Theobald von Bettmann-Hollweg ist aber auch 1856 geboren.
Ja. Aber der war von wann anders? Das weiß ich.
Bist du dir sicher?
Der war von 1900 an.
Nein.
Nicht? Wann dann?
1900 war Bülow. 1900 bis 1909.
Reichskanzler.
Ja.
Okay.
Aber von 1909 bis 1917 war Bettmann-Hollweg und Leo von Caprivi, Graf Leo von Caprivi, von 1890 bis 1894. Und damit, Flo, bist du im Finale.
Mein lieber Mann, unverdient.
Herzliche Gratulation, Flo.
Dankeschön, Chapeau, Günther. Also,
hart. Also spannender hätte es nicht werden können.
Nee, aber auch nicht spaßiger. Also das ist...
Ja, irre, okay. Irre.
Klasse, dann ist es gerade gut, dass es so ausgegangen ist. Ich hätte mich tatsächlich auch Bettmann-Hollweg genommen. Ich hätte es sogar wahrscheinlich gesagt, ohne Dings.
Er ist auch der zweitbekannteste.
Ja, deswegen. Ich dachte, der sei ab 1900 gewesen und sei quasi auf bis... Aber okay, gut, nee. Nee, stimmt, kann ja gar nicht dann sein, weil der... Na, egal. Okay.
Na, gut. Der hat das Reich in den Ersten Weltkrieg geführt, entsprechend. Ja. Habe ich das jetzt richtig? Ja, deswegen kennt man den.
Ha. Also, das da war wirklich Glück. Für mich.
Tja, dann spannend gemacht. Vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen und ja, für diesen actionreichen Abend. Jetzt bleibt uns noch ein Finale, wo der Flo gegen Fähre antritt. Oh Gott. Was, ich glaube, nicht unbedingt viel einfacher werden wird. Das Datum dafür werden wir gleich im Anschluss hoffentlich festlegen. Das können wir jetzt noch nicht so wirklich bekannt geben. Wird hoffentlich bald sein. Ja. Und ja, Günther, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, ich sag danke. Also danke, Flo, für das,
naja, für das
coole Match.
Gebe ich sofort zurück. Und, danke, Günther.
Und danke an die beiden Moderatoren. Wie immer, 1A, klasse, super gemacht.
Danke. Bitte, Elias, du wurdest...
Ja. Weil ich möchte so ein paar Sachen aus dem Chat ausgreifen, weil es kam unter anderem, das war heute schon finalwürdig, definitiv.
Finde ich auch.
Und es gibt ganz viele Glückwünsche und Gratulationen und auch, dass ja, Günther hier einen tollen Kampf geliefert hat. Ich meine, so spannend war es, glaube ich, bisher noch nie.
Nee.
Und es kommt schon die Aussage und dann The Battle of the Moderators. Und ja, das kündigen wir jetzt nämlich an, nicht wahr, Ralf?
Ja, ich glaube, das können wir tatsächlich ankündigen. Ich weiß nicht, ob wir ein Datum haben. Elias, du weißt viel mehr darüber als ich. Ich habe zugestimmt. Ich kenne keine Details. Nimm uns mit.
Genau. Ihr meintet, wir zwei, also Ralf und ich, halten uns hier schön zurück und klugscheißern. Wie sieht es denn mit unserem bisschen aus? Ja,
mager.
Da wir uns selber keine Fragen machen, weil dann wissen wir die Antworten, könnt das ihr machen. Das heißt, wir werden die Tage eine Möglichkeit geben, entweder per Mail oder per Google Doc, uns Fragen zuzuschustern zu den verschiedenen Kategorien, die wir auch hier jetzt haben. Die ordnen dann Leute im Hintergrund. Und ja, dann werden sich Ralf und ich wiederum euren Fragen stellen in einer, ja, dann wahrscheinlich blechernen Schindel oder so.
Hölzern, je nachdem, ja.
Genau, wir können uns kein Material auf dem Dach leisten, außer Holz. Ist auch teuer, ist in letzter Zeit. Egal. Also, alles es wird dann eben die Möglichkeit geben, Fragen einzureichen und uns dann quasi herauszufordern, irgendwie. Also seid gespannt, dann wahrscheinlich, wenn die Folge jetzt erschienen ist, wird es schon in den Shownotes die Möglichkeit geben. Aber jetzt hier im Stream wird erst die nächsten Tage dann kommen. Die Pappschindel. Pappschindel finde ich.
Pappschindel ist gut, ja. Pappschindel ist gut. Haben wir überhaupt schon einen Moderator dafür, Elias?
Ja.
Wer macht denn das? Darf man das Versprechen schon bekannt geben?
Das wird auf jeden Fall der liebe Karol machen.
Der Karol, ah, da freue ich mich. Also der Karol wird moderieren, das wird doch schön.
Je nachdem begleitet und auf jeden Fall unterstützt von unserem ganzen Team. Also da wird der Flo auch wieder unterwegs sein, der mir dann ganz viele England-Fragen zuschustern wird wahrscheinlich, die ich nämlich nicht weiß.
Sehr gut, England. Flo, machen wir England. Ich weiß so ein bisschen was über England und es sind keine Steppenvölker. Das hilft.
Ich habe hinter den Kulissen die ganze Zeit mit Elias im Vorlauf der Folge immer wieder gesagt, seitdem ich dieses Quiz spiele, fallen mir in letzter Zeit ständig richtige Arschlochfragen ein, wo ich mir denke, das könnte was werden. Es wird wahrscheinlich ein punktearmes Match, aber es wird auf jeden Fall unterhaltsam zu sehen, wie sie nach und nach eine Frage nach der anderen verkacken. Naja, nee, so grausam werden wir es schon nicht machen.
Nee, und bevor du deine einbringen kannst, mussten wir ja auch erstmal ein paar von den Zuschauer und HörerInnen einbauen. Oh
Gott, ey. Mit Elektroschocker natürlich, falls falsch beantwortete Fragen sind, Pluspunkte Abzug kriegen wir alles hin.
Alles ist gut. Ich muss es nicht nüchtern machen, oder?
Nee.
Gut. Ja, passt.
Wir können das vereinbaren.
Sehr schön. Tja, gut. Dann würde ich sagen, danke nochmal an alle fürs Zuschauen auch da draußen. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns und sonst hören uns im Podcast dann in der nächsten Runde wieder im großen Finale. Fähre gegen Flo. Ich bin gespannt.
Ciao.
Macht es gut.
Ciao.
Ciao.
Servus. Tschüss.
Es ist also entschieden. Im großen Finale des noch größeren Geschichtspodcast-Quiz 2022, der Goldenen Schindel, wird also Flo gegen Fähre antreten. Ja, und damit ist dann auch entschieden, wer den Titel mit nach Hause trägt. Das kannst du dir alles dann nächste Woche am Freitag hier im Podcast anhören. Ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wie immer der Hinweis, dass alle teilnehmenden Podcasterinnen, also in allen Vorrunden und auch jetzt eigentlich, ich glaube, ja tatsächlich alle, auch Teil der neuen Plattform geschichtspodcasts.de sind, die vor allem unter Federführung von Jürgen von Das Ach entstanden ist. Ich habe auch in den letzten Folgen ja immer wieder mal drüber geredet. Ich würde dich einfach einladen, dir diese neue Plattform anzuschauen und einfach mal zu sehen, was da alles möglich ist, Durchsuchbarkeit über alle Podcasts hinweg, nach Themen, nach Regionen, nach Zeiten. Wirklich, wirklich tolle Sachen. Es wird auch nur noch besser mit der Zeit. Link in den Shownotes oder sonst direkt auf geschichtspodcasts.de. Ich verabschiede mich damit. Ich hoffe, du bist dann nächste Woche zum großen Finale wieder dabei. Aber vorher hören wir uns hoffentlich am Montag zur nächsten regulären Folge von Déjà-vu Geschichte, auf die ich schon sehr gespannt bin. Ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ohne jetzt zu viel hier zu teasern. Lass mir ein Abo da, dann kriegst du das auch auf jeden Fall mit. Folge auf Spotify, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und dann hören wir uns hoffentlich am Montag schon in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss. Déjà-vu wird möglich durch die tolle Unterstützung der Mitglieder im Déjà-vu-Club. Der Club für Geschichtsbegeisterte und Freunde von Déjà-vu. Wenn du den Déjà-vu-Geschichte-Podcast genießt, möchte ich dich auch herzlich in den Club einladen. Alle Mitglieder des Clubs erhalten alle Déjà-vu-Geschichte-Folgen werbefrei in einem getrennten Feed, erhalten Zugang zum Discord-Forum des Clubs, wo wir uns untereinander in der tollen Community austauschen und können an den monatlichen Live-Calls teilnehmen, wo wir über unterschiedliche Themen reden, wo auch aus der Community Themen vorgestellt werden und wir uns dazu austauschen. In der höheren Mitgliedsstufe kommt obendrein noch der exklusive Club-Podcast dazu, in dem du die Themen monatlich bestimmen kannst. Mitglieder reichen Themenvorschläge ein und vor der neuen Folge wird darüber abgestimmt. Ich würde mich freuen, wenn der Club auch für dich etwas ist. Deine Unterstützung würde mir sehr viel bedeuten und alle Informationen dazu findest du selbstverständlich immer verlinkt in den Shownotes.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.